Der schmerzhafteste Stich der Welt, habe ich gelesen, kommt weder von einer Wespe noch einer Hornisse, sondern von einer Überraschung Ameise, die praktischerweise weit weg wohnt in den Regenwäldern Südamerikas. Aber natürlich kann auch ein Wespenstich sehr schmerzhaft sein, das ist keine Kleinigkeit. Und dazu noch derzeit ziemlich häufig über Stachelbiester und wie sie so leben, hat der habilitierte Entomologe Dr. Michael Ohl ein spannendes Buch geschrieben. Er leitet an der Humboldt-Uni die Abteilung Biodiversitätsentdeckung. Herr Ohl, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Sind Sie schon mal von einer 24-Stunden-Ameise gestochen worden?
Gott sei Dank noch nicht, muss ich sagen. Gesehen habe ich sie schon. Das sind sehr imponierende Tiere, ziemlich groß, wie Sie sagen, kommen in Südamerika vor, aber gestochen worden bin ich noch nicht.
Gibt es wirklich sowas wie einen Stichschmerzindex? Ich meine, wonach misst man das denn? Nach der Lautstärke der Schreie der Gestochenen?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Nein, also es ist tatsächlich ja schwierig, Schmerz zu quantifizieren, also Schmerz zu messen. Und ein amerikanischer Wespenforscher, Justin Schmidt, der hatte sich dann mal gedacht, er versucht das trotzdem mal, um so ein bisschen so eine Vergleichbarkeit des Stichschmerzes hinzubekommen. Und der hat diesen Schmidt-Schmerzindex erfunden. Der reicht von der Stufe 1 für den ersten überhaupt nur wahrnehmbaren Schmerz bis zur Stufe 4 und dort ist diese 24-Stunden-Ameise angesiedelt.
Ihr Buch trägt den Titel Stachel und Staat. Gibt es denn zwischen beidem einen Zusammenhang?
Ja, das ist im Grunde auch so der Bogen, den ich versuche in meinem Buch zu schlagen. Also im Grunde ist diese ganze Vielfalt von Ameisen, Bienen und Wespen beruht im Grunde so auf diesem Bogen vom Stachel zum Staat. Der Stachel war die erste evolutive Neuigkeit, die diese drei noch gar nicht so ähnlich wirkenden Gruppen miteinander verbunden hat. Also die haben einen Stachel erfunden, der erst nur dazu diente, Beute zu lähmen. Und war dann aber später in der Evolution die Grundlage dafür, dass sich überhaupt Sozialität entwickeln konnte. Also solche großen Staaten, die wir jetzt alle kennen, von der deutschen Wespe zum Beispiel, die brauchen auch einen Verteidigungsmechanismus. Und dazu diente dann dieser Stachel.
Es gibt aber doch auch Solitärbienen, die stechen können, oder?
Genau, also es ist sogar so, dass die sozialen Arten in der Minderzahl sind. Also es gibt gar nicht so sehr viele Arten, 16 soziale Wespenarten alleine hier in Deutschland, aber es gibt viele hundert Bienen- und Wespenarten, die einzeln leben, bei denen jedes Weibchen nur ein kleines einzelnes Nest baut, keine Arbeitsteilung, keine Arbeiterin, ganz unspektakulär.
Und da hat der Stachel dann im Prinzip keine Funktion mehr?
Doch, also bei den Wespen, bei den einzeln lebenden Wespen ist er weiterhin das wichtigste Instrument, um die Beute für die Larven zu lähmen. Also die jagen zum Beispiel Spinnen oder Raupen und die werden gestochen, gelähmt und dann an die Larven verfüttert.
Ich habe mal gelesen, dass so ein Wespentier nur einmal stechen kann, den Stachel dann verliert und stirbt. Stimmt das?
Nein, es gibt, also die Mehrzahl der Wespen und Bienen kann sehr häufig stechen. Also solange die noch diesen Giftcocktail, den sie da injizieren, also das Gift selber nachproduzieren können sie auch noch stechen. Die Honigbiene ist dann das Tier, was bekanntermaßen seinen Stachel verliert, wenn es sticht. Also da wird der ganze Stachelapparat rausgerissen. Aber das ist eine Ausnahme, die neben der Honigbiene nur noch einige wenige Wespenarten auch können.
Ich hatte neulich eine ganz wunderschöne Hornisse in der Wohnung. Großes Tier, unheimlich gebrummt. Stimmt es eigentlich, dass das Gift der Hornisse trotz ihrer Größe vergleichsweise harmlos ist?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also die Hornisse ist unsere größte einheimische soziale Wespe. Also ist im Grunde auch nur eine Wespe, halt eine sehr große. Und allein durch ihre Größe injiziert sie halt mit jedem Stich eine ziemlich große Menge an Gift. Das ist auch unangenehm. Mehr Gift ist auch schmerzhafter. Aber die Toxizität, also die Giftigkeit dieses Giftes selber, das ist deutlich geringer als zum Beispiel das der Honigbiene.
Warum ist nun gerade die Wespe, ich sag's jetzt mal, ein solches Arschlochtier geworden, das uns nervt, im Gesicht rumfliegt, auf dem Kuchen landet und alle anderen lassen uns in Ruhe? Warum nur die Wespe?
Ja, diese sozialen Wespen, das sind Kulturfolger, also zumindest diese beiden Arten, die jetzt gerade so lästig werden. Das heißt, die fühlen sich in unseren Städten sehr wohl. Die brauchen für ihre Papiernester, die viele Menschen ja auch kennen, diese kugeligen Nester, die manchmal in Jalousienkästen oder Gartenhäusern gebaut werden. Dafür brauchen sie dunkle Orte, die wettergeschützt sind, und das finden sie eben in unseren Häusern. Und sie finden zudem ihre Nahrung, süße Sachen für sich selber oder Fleisch für ihre Larven, finden sie auch bei uns. Und so sind die einfach da, bauen ihre großen Staaten mit vielen hundert von Arbeiterinnen, und die überschwemmen dann die Städte.
Ja, aber die Biene zum Beispiel bei mir auf dem Balkon, die kommt nie zu mir, die kümmert sich gar nicht um Menschen, die Wespe schon. Warum?
Ja, die Honigbiene holt, die ernährt ihre Larve ja mit Pollen und Nektar, und daraus wird dann eben im Stock der Honig gemacht. Das heißt, das sind reine Blütenbesucher. Also die haben gar kein Interesse daran, von unserem Marmeladenbrot zu naschen oder unseren Pflaumenkuchen anzubeißen. Das wiederum machen aber die Wespen. Also die fühlen sich von vergorenem Obst oder von Zuckerguss magisch angezogen und kommen deshalb in unsere Nähe.
Stachel und Staat, so heißt das Buch von Michael Ohl, erschienen im Drömer Verlag. Er arbeitet an der Humboldt-Uni und leitet dort die Abteilung Biodiversitätsentdeckung. Herr Ohl, herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.